Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es ist so eine Sache mit den Topspielen. Manchmal halten sie nicht ganz das, was man sich von ihnen versprochen hat. Auch gestern in München fehlte zeitweise das ganz große Spektakel. Aber das lag nicht an den Bayern, sondern in erster Linie am amtierenden Meister. Bayer Leverkusen agierte nicht so offensiv wie gewohnt, sondern übte sich in der hohen und edlen Kunst des Verteidigens. Das sind unsere Themen. Kein Sieger im Topspiel. Guirassy rettet den BVB und Torwart gesucht. Nach der schweren Verletzung von Marc-André Ter Stegen braucht Julian Nagelsmann zumindest vorübergehend eine neue Nummer 1. Nübel, Baumann oder gibt es vielleicht sogar eine Rückkehr von Manuel Neuer? Das alles wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Der deutsche Rekordnationalspieler, unser Sky-Experte Lothar Matthäus, herzlich willkommen, findet bei Jamal Musiala und seinem nächsten Vertrag muss der FC Bayern all in gehen. Ein herzliches Willkommen an Michael Reschke, der 4 Jahre fast technischer Direktor beim FC Bayern war und über Jahrzehnte im Management von Bayer Leverkusen und der heute Geburtstag hat. 50 plus 17 habe ich ausgerechnet.
Um den Dreh.
Herzlichen Glückwunsch. Und herzliches Willkommen und ein herzliches Willkommen an Wolf Huss, der gestern für uns verdienstvollerweise das Topspiel kommentierte. Und er glaubt, es wird einen Zweikampf um die deutsche Meisterschaft geben zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. Und ein herzliches Willkommen an Thomas Strunz, Europameister von 1996 und unter anderem 5-mal Meister mit dem FC Bayern. Und er findet, bei Borussia Dortmund erkenne ich keine Entwicklung. Das werden wir später vertiefen, wollen aber zunächst noch mal kurz über das oder ausführlich über das sprechen, was wir gestern gesehen haben. Aber noch mal die herzlichen Glückwünsche an Sie. Schön, dass Sie an Ihrem Ehrentag zu uns kommen. Und so ein Geburtstag ist ja auch immer mal die Möglichkeit, eine Zäsur vorzunehmen. Sie waren jetzt, Michael, über Jahrzehnte im Profigeschäft, zuletzt auf der Beraterseite tätig. Wird das beendet werden?
Ja, ich habe mich entschlossen, jetzt gemeinsam mit Stella, dass wir den Vertrag auflösen. Ich werde mich jetzt schwerpunktmäßig in den nächsten Jahren um Themen einer Sports Consulting bemühen. Da berate ich ein paar Trainer, da bin ich Ansprechpartner für viele Dialogpartner im Sportbereich. Ja. Und das macht mir totalen Spaß. Und 45 Jahre Profifußball, 45 Jahre, in denen ich sehr oft nicht selbstbestimmt war, ja. Das reicht.
Gut, aber jetzt greifen wir heute natürlich auf Ihre Expertise zurück. War der Ansatz von Bayer Leverkusen, den ich gestern mit der hohen Kunst oder eben mit der hohen Kunst des Verteidigens beschrieben habe, clever oder war das auf eine gewisse Art und Weise auch ängstlich?
Wenn man jetzt den Saisonbeginn verfolgt hat, hat man ja festgestellt, dass die Bayern in einem absoluten Atomlauf sind, ja, gerade auch was die Torgefährlichkeit angeht, ja. Und Bayer Leverkusen halt noch nicht diesen Rhythmus gefunden hat. Und ich glaube, dass die Leverkusen ins Spiel gegangen sind und wollten einfach ein Unentschieden, einen Punkt mit nach Hause nehmen. Und normalerweise spielen ja Dreierkette. Die beiden Außen, Grimaldo und Frimpong, spielen eigentlich mehr offensiv. Gestern haben sie deutlich Fünferkette gespielt und auch Andrich und Xhaka waren deutlich defensiv orientiert. Die haben im Prinzip mit 7 Spielern gespielt, die fast ausschließlich defensive Aufgaben hatten. Und so hat sich dann das Spiel entwickelt.
War das, Lothar, gestern zumindest eine Statement-Leistung der Bayern, auch wenn es kein Statement in Gestalt eines klaren Sieges gab?
Ich habe mir heute gedacht, wie ich hierher gefahren bin, was sage ich zu den Bayern? Wir reden jetzt immer, Musiala wird das Gleiche, seit Wochen, Monaten, wie gut sie sind, wie speziell sie sind, dass man verlängern muss. Man redet seit Bayern über, seit 2, 3 Wochen auch darüber. Mensch, dieser Offensivfußball, Ballbesitz. Bayern München, das Stärkste, was ich bisher gesehen habe. Meiner Meinung nach noch besser wie unter Pep Guardiola, weil es auch nach vorne geht. Nicht nur quer und nach hinten Ballbesitz, sondern sie versuchen immer wieder nach vorne zu spielen. Natürlich gegen Gegner, die jetzt ein bisschen schwächer waren in den letzten Wochen, wie Zagreb, wie Kiel, häufiger. Aber auch gestern diese Dominanz, dieses Selbstverständnis, dieser Zusammenhalt, diese Kompaktheit, auch diese Restverteidigung, auch die beiden Innenverteidiger, die kritisiert worden sind, zu Recht kritisiert worden sind in den letzten 7, 8 Monaten, hat Kompany wieder hingebracht. Also es macht wieder Spaß, den FC Bayern zuzugucken.
Ich halte einmal fest, besser als unter Guardiola?
Habe ich gesagt, ja, habe ich nicht vergessen. Vor 10 Sekunden habe ich das gesagt und ich wiederhole mich. Ja, richtig verstanden.
Ja. Richtig verstanden.
Es gefällt mir einfach. Mir gefällt es, wenn eine Geschwindigkeit im Spiel ist. Bei Pep Guardiola gab es häufig noch den Querpass, den ich gerne in die Tiefe gesehen hätte. Und bei Bayern wird die Tiefe sofort gesucht.
Aber dafür liebe ich doch unseren Experten Lothar, der gleich mal in die Sendung mit einem kernigen Statement einsteckt. Thomas, teilst du die Einschätzung von Lothar?
Bayern war absolut dominant. In allen Statistiken waren sie ja führend, auch was Laufleistung, Zweikampfquote und so weiter betraf. Aber die Leverkusen haben sich ein bisschen an die Situation angepasst. Und das finde ich auch eine Weiterentwicklung.
Eine gewisse Form des Pragmatismus.
Xhaka hat unter der Woche nach dem 4-3 gegen Wolfsburg in der letzten Woche gesagt, wir müssen besser verteidigen. Und da, ich glaube, dass in der Woche der Fokus drauf lag und dass viele eben auch gedacht haben, wir müssen erstmal sicher stehen. Die Basics, im letzten Jahr haben sie die wenigsten Gegentore bekommen und in diesem Jahr sind sie nicht so stabil, souverän gestartet. Und deswegen glaube ich, dass der Ansatz schon auch bewusst war, aber am Ende konnten sie ihre Spielentwicklung einfach nicht aufbauen. Also das Mittelfeld, insbesondere das zentrale Mittelfeld, Xhaka, Andrich und Wirtz, war ganz klar dominiert von Pavlovic, Kimmich und Musiala. Und da entwickelte sich dann eben auch aufgrund der Entfernungen. Wir haben viel mit langen Bällen auf Boniface dann gearbeitet. Der konnte die Bälle nicht festmachen. Und die Unterstützung aus dem Mittelfeld, man konnte nicht nachrücken. Also von daher hat sich das Spiel dann so entwickelt, wie es dann eben war. Und was mir bei Bayern aber gefehlt hat, war am Ende diese Dominanz eben auch in klare Tormöglichkeiten umzumünzen. Ich erinnere mich nur in der zweiten Halbzeit an die Doppelchance von Gnabry, die hundertprozentig war. Aber ansonsten, Harry Kane, kein Torabschluss. Hat es, glaube ich, auch noch nie gegeben, seitdem er da ist.
Und Harry Kane, der angeschlagen ist, da hören wir gleich noch was Neues. Einmal würde ich Wolf gerne mit reinnehmen. Lothar hat gesagt, Musiala wird's. War natürlich ein großes Thema, werden wir heute auch besprechen. Ist jetzt fast eine Glaubensfrage. Wen favorisiert man? Ja. Wer ist sozusagen Weltklassiker? Musiala oder Wirtz?
Nee, ich will es gar nicht unterscheiden, weil ich einfach froh bin, so zwei Granaten im deutschen Fußball zu haben. Also wie gestern gesagt, das sind die beiden Kronjuwelen, die wir im Moment im deutschen Fußball haben. Sie haben unterschiedliche Rolle jeweils. Sie mussten gestern auch eine unterschiedliche Rolle ausfüllen. Musiala konnte, durfte, sollte mehr dribbeln. Wirtz musste mehr verteidigen. Beide haben das aber gemacht, haben ihre Aufgaben erfüllt. Und Wirtz war ja dann auch mit dafür verantwortlich, dass es eben diesen Eckball gab, der zum 0:1
führte. Was Pavlovic allerdings bestritten hat.
Ja, mei, also dann halten wir ihm zugute, er war jetzt nicht gänzlich unbeteiligt.
War der noch ein wertvoller Sieg, so, absolut.
Ja, absolut. Ne? Also insofern, so eine Unterscheidung verbietet sich. Die zwei zu haben, das ist großartig. Und man sollte nicht den Fehler machen und dazu neigen wir, sowas dann zu zerreden oder dazu kritisch. Natürlich liegen die unter dem Brennglas, aber Lass uns genießen, dass wir so zwei Fußballer haben.
Im Grunde müsste es noch mehr davon geben. Ne?
Das wäre schön, ja.
Ne, das noch ist besser. Ja, eigentlich das, das, was man auch denkt. Ich habe eben schon angesprochen, Harry Kane musste gestern so leicht angeschlagen, kurz vor Schluss raus. Und haben sich natürlich viele Sorgen gemacht, was mit ihm ist. Und dafür, nicht nur dafür, für diese aktuellen Informationen, haben wir Felix Fischer, der bei uns reinschaut bei Social Media. Felix, schönen guten Abend an dich. Was ist mit Kane? Die Bayern haben heute die Diagnose rausgegeben.
Genau. Hallo, auch von mir kurz. Und da zitiere ich gerne die Bayern. Er hat einen schmerzhaften Schlag aufs Sprunggelenk abbekommen. Untersuchungen durch die medizinische Abteilung des FC Bayern am Sonntag ergaben eine positive Entwicklung. Kane wird weiter intensiv behandelt. Ist so ein bisschen kryptisch, heißt für mich aber strukturell nichts kaputt und sieht gut aus mit einem Einsatz am Mittwoch gegen Aston Villa. Und natürlich war es gestern auch das Duell der Trainer. Kompany, Alonso, zwei ehemalige Weltklasse-Spieler im direkten Duell in der Bundesliga. Auch dafür oder auch darüber dürfen wir froh sein. Und es wurde direkt ein Pep Kompany draus gemacht. Also eben Pep, der eigentlich auf der Trainerbank saß, zusammen dann eben mit Vincent Kompany gemixt. Und es war eben so ein bisschen der Fußball von Pep Guardiola mit 66% Ballbesitz, mit 91% Passquote und mit 18 Torschüssen versus nur 3 auf der Leverkusener Seite. Also das Trainerduell auch ein bisschen an Kompany damit gegangen. Und Alonso bekommt dafür sein Fett weg. Hatte früher ja auch die José Mourinho als Trainer und dann packst du den einen Bus und dahinter noch den anderen. Klar, es ist ein bisschen polemisch, aber so ein bisschen trifft es schon zu auf die Leverkusener. Gestern defensiv betont angerührt, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
Ja, aber es spricht irgendwo auch für Xabi Alonso, der einfach die Realität erkennt. Als Alonso Lothar kam zu Bayer Leverkusen, hat er am Anfang auch nichts anderes gemacht, genau als im Abstiegskampf war.
Die waren 17. Ne?
Ja.
Das vergisst man halt.
Nein, vollkommen nachvollziehbar, was Leverkusen gestern gespielt hat. Das ist nicht ihr Spiel, das sind wir nicht gewohnt gewesen, speziell nicht in den letzten 18 Monaten, seitdem er da war. Am Anfang mehr defensiv, aber dann ist es ja immer offensiver geworden, Ballbesitz. Ja. Normalerweise hatten sie bis zu diesem Zeitpunkt, bis zum gestrigen Spiel, etwa 65% Ballbesitz im Schnitt in jedem Spiel, gestern 30. Also das ist ja nicht Leverkusen-like. Aber natürlich, wenn du diese Probleme siehst als Trainer, dann musst du erstmal die Probleme, die da sind, lösen, um dann wieder so zu spielen, dass man das Publikum fasziniert. Und deswegen, wie gesagt, absolut richtig, seine Entscheidung, sich auf diese Defensive einzulassen. Natürlich für Leverkusen ein glücklicher Punkt, aber den Punkt wollten sie, den Punkt haben sie mit nach Hause genommen. Und jetzt schauen sie nach vorne und werden dann auch wieder peu à peu wieder ihr Spiel, das uns letztes Jahr auch begeistert hat, werden sie versuchen, wieder durchzusetzen. Die Mannschaft kann ja gar nicht anders. Die Mannschaft will das. Ein Wirtz will nach vorne spielen, ein Frimpong will nach vorne spielen, ein Grimaldo will nach vorne spielen. Boniface war gestern gar nicht zu sehen. Den kenne ich ganz anders. Nicht nur von Leverkusen, sondern auch von seinen Clubs, wo er vorgespielt hat. Also Leverkusen ganz sicher gestern nicht das, was man erwartet hat. Aber von der Situation her gesehen hat Xabi Alonso meiner Meinung nach alles richtig gemacht.
Und jetzt wende ich eine uralte Weisheit des Fernsehens an. Last Bilder sprechen, denn ehe wir jetzt schon zu sehr ins Detail gehen, wollen wir noch mal auf das schauen, was sich gestern in der Allianz Arena abgespielt hat. Herr Jürgen Müller, Leverkusen wankte teilweise, aber hielt stand.
Ein Topspiel ohne Sieger. Kein Gewinnerlächeln, kein Verliererfrust. Und doch können aus diesem Treffen der Branchenführer sehr wohl ein paar Lehren gezogen werden. Zuallererst, dieser dominante Kompaniestil der Bayern bereitet Freude. Mehr Druck, mehr Ballbesitz, mehr Chancen.
Ich glaube, dass wir ein Ausrufezeichen gesetzt haben in der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Zu zeigen, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Ich glaube, das hat man eindrucksvoll gesehen.
Was war positiv aus Ihrer Sicht?
Sehr viel Gegenpressing, Pressing insgesamt, wie wir zurückgekommen sind für die zweite Bälle, wie wir danach auch am Ball unsere Chance kreiert haben, große Chance auch.
Das Problem dabei, die Chance, einen 6-Punkte-Abstand auf Leverkusen herauszuspielen, wurde nicht genutzt.
Zu wenig für die Bayern?
Hätten wir schon mehr verdient gehabt, auf jeden Fall.
Weil? Chancenauswertung?
Ich glaube, weil wir die ganz klar bessere Mannschaft waren.
Haben uns am Ende nicht belohnt, weil vielleicht noch der letzte Schuss, die letzte Möglichkeit zum Tor gefehlt hat.
Was noch bleibt von diesem Topspiel? Das sehnlich erwartete Kreativduell Wirtz gegen Musiala fand nicht statt. Beide keine entscheidenden Faktoren. Wie auch die abgemeldeten Topstürmer Kane und Boniface. Am Ende kam Zählbares nur bei Fernschüssen raus. Den ersten setzte Leverkusen.
Granit legt ihn gar nicht perfekt ab, aber ich treffe ihn sehr, sehr gut. Und war ein sehr, sehr schönes und wieder wichtiges Tor.
Das Traumtor auf der anderen Seite gelang Pavlovic, der sich zunehmend auch in großen Spielen vom Talent zum Leistungsträger entwickelt.
Wenn er gut spielt, dann sind wir zufrieden vor ihm, aber wir machen immer weiter, damit er hoffentlich noch besser wird und einer hoffentlich die Top-Mittelfeldspieler wird in Deutschland, aber auch in Welt.
Die Lehre bei Bayer aus diesem Topspiel? Sie sind noch lange nicht im Meistermodus. Gut gegen den Ball, aber wenig Mut nach vorne. Alle drei Offensivkünstler ausgewechselt.
Warum ging nach vorne dann doch so wenig?
Gute Frage, dass wir mit dem Ball mehr machen können oder es doch können, wissen glaube ich alle. Aber wenn einer vor dem Spiel gesagt hat, dass wir heute einen Punkt hier mitnehmen, hätten wir das unterschrieben.
Ja, das, aber normalerweise, wir spielen gut mit dem Ball. Es ist nicht eine Sorge für mich, dass wir haben Probleme offensiv. Wir hatten ein bisschen Probleme defensiv bis heute. Heute wir haben wir gut gemacht, so wir brauchen jetzt die Balance zwischen mit dem Ball und gegen den Ball.
So bleibt ein Topspiel ohne Gewinner. Und doch, die Bayern dürfen sich als Punktsieger fühlen.
Herr Wolf, warum schließt denn eigentlich das eine, das andere ganz offensichtlich jedenfalls gestern aus?
Was genau meinst du?
Defensiv, offensiv. Also ich meine, hinten gut zu stehen, ist ja eigentlich kein Hinderungsgrund, auch sauber nach vorne zu spielen, was Leverkusen gestern
ja,
nicht geglückt
aber,
ist.
Aber wir haben ja, das klang ja hier in der Runde auch schon an, das war jetzt eine zutiefst realistische Herangehensweise. Du hast entfesselte Münchner mit 20 Toren innerhalb von einer Woche. Du weißt, dass du im Moment nicht die Power hast, offensiv, als Bayer Leverkusen, weil es dir sonst hinten verrutscht. Das ist die Erkenntnis gewesen oder die Erkenntnisse der ersten Spieltage gewesen. Also ist diese Herangehensweise, finde ich, zutiefst realistisch. Wir hatten im Februar die Situation, dass Thomas Tuchel auf die Stärke der Leverkusener reagiert hat, indem er taktisch umgestellt hat, indem er die Bayern wieder die eigene DNA quasi aufgestellt hat, ist damit krachend gescheitert. Wir haben Leverkusen gegen Bergamo gesehen, wo im Nachgang gesagt wurde, na ja, sind sie so Plan B fähig? Also ich finde, das hat gezeigt, dass sie in der Tat Plan B fähig sind, dass sie um ihre Stärken wissen und auch um ihre Schwächen wissen, was vielleicht noch wichtiger ist. Und die haben sie gestern, also wenn es die denn gibt, sehr gut kaschiert.
Warst du überrascht? Als sich so herauskristallisierte, dass Leverkusen ja, sind da alle schon ja, sehr defensiv
agieren würde. Wir sind ja super euphorisch dahin gegangen. Ne? Wir haben zum Spiel gegangen. Wir haben gedacht, das wird jetzt ein Riesenspektakel, Werbung für den deutschen Fußball. Und es war, fand ich, ein absolutes Topspiel. Mhm. Also es hat richtig Spaß gemacht, das zu gucken. Auch wenn die typischen spektakulären Szenen gefehlt haben. Mhm. Also wir definieren Spektakel über viele Torraumszenen. Mhm. Aber so die Herangehensweise, du hast gesehen, wie sich die Bayern entwickelt haben, dass sie das alte Selbstverständnis zurückgewonnen haben, auch wenn sie nicht 20 Torabschlüsse hatten, auch wenn sie nicht 5-1 gewonnen haben. Deshalb bin ich überhaupt bei Lothar. Dass ich glaube, dass dieses Spiel für die Bayern, für die innere Mitte, total wichtig war, zu sehen, wir beherrschen den Meister des Vorjahres, auch wenn wir sie in dem Moment nicht bezwungen haben. Ne?
Und für umgekehrt sich der Meister in seiner Taktik nach der offensichtlichen
so
Stärke
ist
der
muss
Bayern.
Muss sich danach richten. Also sie wurden dazu gezwungen und haben es auch durchgezogen. Insofern habe ich das Gefühl, wir haben zwei absolute Spitzenmannschaften gestern gesehen, die Meisterschaft unter sich ausmachen.
Verdient verteidigt den Punkt. So kann man es sagen. Das wirkt manchmal, als wäre ein Boxer, der steht am Ring und wäre nur im Verteidigungsmodus, aber das war angesagt gestern. Und für mich spricht das auch für Leverkusen, so wie wir eben auch schon angesprochen haben. Ja, die haben sich weiterentwickelt. Xabi Alonso hat den Einfluss, kann die Mannschaft so einstellen, dass sie sagt, heute alle Egos zurück, einfach nur Tor verteidigen, das ist unsere Aufgabe und das haben sie wunderbar erfüllt.
Das ist ja die Kunst eines Trainers, die Mannschaft auch davon zu überzeugen, dass der Ansatz heute der richtige ist. Ja. Und die Mannschaft hat ja die Erfahrung gemacht, gegen Leipzig 2-0 geführt, am Ende 2-2. Gegen Wolfsburg stand es lange 3-3, dann wieder in der Nachspielzeit das 4-3 noch gemacht. Also
Gladbach
ja. Auch.
Hat die Kritik von Xhaka sogar geholfen?
Auf jeden Fall. Also ich kenne Granit relativ gut und ich gehe davon aus, dass das nicht einfach mal so in einem lapidaren Interview im Nebensatz gesagt wird, sondern in Leverkusen glaube ich schon, dass die darüber sprechen, was jetzt gerade angesagt ist. Und wenn Xhaka so ein Interview gibt und sagt, wir müssen uns darauf wieder fokussieren, dann hat das natürlich auch eine Außenwirkung und auch natürlich in die Mannschaft. Und Boniface hat offensiv nicht stattgefunden, aber der hat trotzdem viel für die Mannschaft, für die Defensive gehabt. Die standen ja teilweise Wirtz, Boniface und Terrier, die standen ja 35 Meter vorm Tor. Das war die erste Abwehrreihe im Grunde genommen. Ne? Und da muss ich erstmal die Leute auch von überzeugen, die in der letzten Saison oder in den letzten 18 Monaten durch Offensivspektakel auch persönlich geglänzt haben und glänzen konnten. Und das spricht einfach dafür, dass da alles gut funktioniert.
Dennoch einmal, Lothar, noch mal mit der kritischen Elle gemessen. Wir haben eben so dieses Bild noch mal gesehen, Bus geparkt. Das war so nicht, das war überspitzt. Und dennoch ist es so, dass du als amtierender deutscher Meister schon sehr zurückhaltend aufgetreten bist. Die Gründe dafür haben wir benannt. Aber wenn wir kritisch drauf schauen, reicht das? Ist das genug?
Wir haben es ja gerade gehört und ich möchte noch mal auf Xhaka losgehen. Also ja. Nicht losgehen, im positiven Sinne.
Eingehen.
Eingehen. Der Trainer gibt was vor, aber die Probleme, die da sind bei Leverkusen oder zumindest da waren, die sind ja auch von den Spielern wahrgenommen worden. Und gerade ein Xhaka ist ja dieser Führungsspieler bei Leverkusen. Auf ihn schaut man auf, er hat Erfahrung, Auslandserfahrung, bringt Riesenleistungen. Und er hat es ja auch kritisiert. Also selbst die Mannschaft, auch ein Andrich, hat es gemerkt, wir müssen einfach wieder dafür sorgen, dass hinten praktisch der Gegner nicht zu viele Chancen bekommt und dass Bayern München Chancen bekommt und dass man vor Bayern München nach den gezeigten Leistungen Respekt hat. Die ersten 5 Bälle wurden alle langgeschlagen.
kamen natürlich Postwenden zurück. Früher hat Leverkusen versucht, von hinten rauszuspielen. Das war einzig der richtige Plan. Und nicht nur vom Trainer, sondern auch von der Mannschaft. Weil wenn die Mannschaft das nicht glaubt, was der Trainer ihnen vorgibt, dann können sie es auch nicht so umsetzen. Klar. Also auch die Mannschaft wusste, dass sie im Endeffekt diese Entscheidung des Trainers nicht nur zu akzeptieren haben, sondern ich glaube, die waren selbst überzeugt, dass sie im Endeffekt, wenn sie in München was holen wollen, gegen diese Bayern in dieser Form, mit diesem Selbstverständnis, dass sie einfach die Defensive stärken müssen.
Und man muss ja eins sagen, die Bayern haben es ja auch erzwungen, dass Leverkusen so spielen musste. Ja? Die konnten sich ja phasenweise gar nicht wehren, so wie Lothar sagt, die sind hinten nicht rausgekommen. Die haben ja bei jedem Torwartabschlag im Prinzip noch etwas verzögert. Ja? Und es hat einfach so gepasst für Bayer Leverkusen.
Ja, das ist ja genau das, was Lothar eben auch sagt. Also wenn der Vergleich mit Guardiola fällt, geht es ja nicht nur um Tiki-Taka, sondern es geht ja eigentlich auch um Pressing, um darum, dem Gegner kein Atmen oder keine Möglichkeit zu geben, atmen zu können.
Ja, richtig.
Und wird man das so durchhalten können? Das ist ja schon extrem intensiv.
Man hat doch auch am Freitag noch mich gefragt, glaubst du, dass sie genauso wie gegen Holstein Kiel vorne pressen, Mann gegen Mann, hinten eins gegen eins stellen. Sag ich, ja, warum sollten Sie von diesen Erfolgsformeln abgehen? Es funktioniert. Das ist aber jetzt endlich mal wieder Bayern-like, zu zeigen, hey, wir haben vor keiner Mannschaft Angst. Wir ziehen das durch, weil wir überzeugt sind von dem, was der Trainer uns mitgibt, dass wir dadurch wieder erfolgreich werden.
Schauen wir mal auf die beiden Tore. Zunächst mal, ich schlage jetzt mal vor, dass 1:1 von Pavlovic. Da gibt es verschiedene Facetten, unter anderem die, dass Andrich, der gestern neben Xhaka im defensiven Mittelfeld für Stabilität sorgte, nachher bei euch am Tisch gesagt hat, Lothar, an ganz guten Tagen könnte Radetzky den rausfischen. Wie siehst du es?
Ja, der hat seinen Torhüter noch geschützt, würde ich sagen. Der muss ihn halten.
Ja. Er muss ihn halten. So weit gehst du?
Ja, sage ich auch.
Ja?
Also muss ihn halten.
Wenn er so dran ist, wie er dran war, muss er den halten.
Also alte Regel, wenn der Torhüter den Ball berührt, kann er
nicht berührt. Nicht berührt. Ja. Da war die ganze Hand dran.
Es war ja nicht nur die Fingerspitze, sondern er hat ja versucht, den Ball wegzuschlagen. Ja, also nicht nur zu blocken, sondern durch eine Bewegung wegzubringen. Und aus meiner Sicht muss er den halten.
Widerspruch?
Kein direkter Widerspruch. Also bei uns während der 90 Minuten ist Lothar für die Torwartkritik verantwortlich. Insofern gehe ich jeden Weg mit. Ich bin eher der
die Torwart... Und für die Geschwindigkeitsmessung.
Ja, klar. Ich bin immer eher derjenige, der den Torwart schützt. Ich will es in dem Fall zumindest mal versuchen, auch wenn ich hier den Experten grundsätzlich recht gebe. Es war ein super ekliger Ball. Er trifft ihn, der Ball, er lässt ihn über den Außenriss wegrutschen. Die Flugbahn ist
so, wie wir das früher alle immer im Training
relativ schwer da und nachstellbar. So, und dann ist es einfach schwierig. Und wenn Andrich sagt, an einem guten Tag hält er den, dann ist es so.
Und wie nimmt Radetzky das dann auf?
Ist okay, ne?
Der hat letztes Jahr eine starke Saison gespielt. Ja. Er hat immer noch den Meisterstempel auf der Stirn. Der wird mit so einer Geschichte leben können. Und den Ball von Wolf aufzunehmen. In Leverkusen war immer der Rudi Völler in meiner Zeit für die Torhüter verantwortlich. Und der hätte sich geärgert.
Und Pavlovic hat das natürlich super gemacht. Jetzt mal sozusagen zugespitzt gefragt, wächst da der neue Schweinsteiger heran?
Die Sehnsucht der Bayern nach Spielern aus dem eigenen Stall ist ja riesig.
Ist ja ganz klar. Und es spricht auf jeden Fall für ihn, dass er so einen Millioneneinkauf wie Palinha mal ganz locker in die Tasche gesteckt hat. Der ja gar keine Rolle spielt.
Warum war das denn gestern kein Palinha-Spiel?
Ich weiß es nicht. Ich kann über Palinha wenig sagen. Ich kannte ihn, als er in Fulham gespielt hat, kannte ihn nicht. Ich habe ihn bei der Europameisterschaft ein bisschen beobachtet und habe mir so gedacht, warum kommt er zum FC Bayern? Und dadurch, dass jetzt Kimmich und Pavlovic dort spielen,
Fühle ich mich
in meiner Meinung bestätigt.
Traust du Palinha grundsätzlich die Bayern zu?
Ich weiß nicht, welche Rolle er dort einnehmen soll. Also es wurde ja gesagt, ja, wir suchen diese Holding Six, was auch immer das bedeuten soll.
Defensiv orientierter Sechs.
Ja, aber wo soll er da spielen? Also wenn ich die Innenverteidiger gestern gesehen habe, die waren in der gegnerischen Hälfte am Mittelkreis. Wo soll die Holding Six bei Bayern München überhaupt spielen? In welchem Spiel? Wo soll das nach Thomas Tuchel das Palinha-Spiel sein, wie er das immer zu Thomas Müller gesagt hat? Also ich habe die Fantasie gerade nicht und deswegen lasse ich mich da mal überraschen, wie das da weitergeht.
Naja, also in der Flughöhe, in der sich die Bayern befinden, kann es halt auch mal passieren, dass ein 50 Millionen Euro Neueinkauf auf der Bank sitzt. Und dann, das passiert bei allen europäischen Blaubütern. Da ist es gang und gäbe. Hier in Deutschland ist das ein Diskussionsthema. Verstehe ich auch. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er ein Stück weit dafür verantwortlich ist, dass Pavlovic abgeht, wie er abgeht, und Kimmich vielleicht abgeht, wie er abgeht. Auch den Aspekt sollte man beleuchten. Und dann ist der jetzt 5, 6 Wochen, 7 Wochen hier, hat die Vorbereitung nicht mitgemacht. Es ist, finde ich, zu früh, jetzt schon ein Zeugnis auszustellen, sondern lass uns mal die Hinrunde abwarten. Es wird Palinia-Spiele geben, ganz sicher. Wir haben ihn in Kiel gesehen. Ne?
Ich wollte gerade sagen, Paulinia-Spiele sehen, aber hoffentlich nicht nur in Kiel
oder bei St. Pauli. Also, nein, das wird
dann hat er schon gestern gedacht, das könnte eins für ihn sein.
Ja, von der Qualität des Spiels, wo man denkt, da steht eine Mannschaft gegenüber, die auf Augenhöhe ist mit Bayern München. Nee, also wir wollen den Wolf nicht unterbrechen, aber Pavlovic und Kimmich machen es gut. Und ich frage mich halt eins, Paulinia, wann ist er verpflichtet worden? Bevor der Trainer verpflichtet worden ist oder danach? Wann hat man die Zusagen gehabt? Wann ist was fixiert worden?
Was glaubst du?
Weil Kimmich spielt auf der Paulinia-Position. Und Kimmich war in den letzten 12 Monaten als Rechtsverteidiger gesehen. Also von dieser Seite her muss ich diese Frage stellen, war Paulinho eigentlich vorher da, bevor man wusste, dass Kimmich wieder im Mittelfeld spielt?
Hieß so umgekehrt, wenn Kimmich weiter im Mittelfeld spielt, würde man Paulinia nicht zwingend brauchen?
Ja, das diskutieren wir ja gerade. Natürlich ist er, und da gebe ich dem Wolf recht, er hat 3, 4 Wochen oder 5 Wochen Vorbereitung. Er war bei der Europameisterschaft dabei. Dann kommst du in ein neues Land, neue Sprache, neue Kultur, neues Spielsystem, neuer Trainer. Natürlich muss man ihm Zeit geben, sich anzupassen. Also wir würden Fehler machen oder wir würden nicht gerecht sein zu Paulinia, wenn wir jetzt sagen würden, hey, der ist überflüssig. Absolut nicht. Der hat seine Leistungen gebracht, der ist beobachtet worden. Und er kann noch wichtig werden, wie andere Spieler auch, die zurzeit vielleicht nicht in den ersten 11 sind. Und deswegen sollte man die Zeit geben.
Für mich war immer klar, wer spielt neben Kimmich, ist die Frage, nicht wer spielt neben Paulinia. Ich habe mich im letzten Jahr häufiger gewundert, wie kritisch der Joe gesehen worden ist. Bin auch nicht ganz der Meinung, dass der braucht keinen, der ihm von hinten Druck macht. Joe Kimmich ist von der Mentalität, von der Einstellung, von der Identifikation mit dem Club, ist der für mich ein absoluter Vorzeigeprofi. Und für mich war immer klar, Kimmich wird spielen. Und das Interessante.
Es ist aber natürlich so, dass ja auch in der Nationalmannschaft Nagelsmann gesagt hat, rechts. Und diese Diskussion Kimmich rechts oder zentral, die ist ja schon sehr hingebungsvoll geführt worden.
Ich glaube, dass er auch über kurz oder lang in der Nationalmannschaft durchaus wieder da spielen könnte. Vor allen Dingen, wenn wir in der Nationalmannschaft eine echte Alternative als rechten Verteidiger haben. Das ist ja vielleicht mehr das Problem. Auch in der Nationalmannschaft wäre Kimmich für mich der Erste, der auf der 6 oder der 8 spielen würde.
Ja, aber jetzt bei Bayern München haben wir ja trotzdem rechts hinten, haben wir ja trotzdem immer wieder die Frage, wer spielt. Jetzt spielt Guerrero rechts hinten. Eigentlich können wir sagen, Kimmich rechts hinten wie in der Nationalmannschaft und Paulinho auf seiner Position. Wäre ja auch eine Möglichkeit, aber ich sehe Kimmich genauso im Zentrum. Er ist ein Leader, er ist seit Jahren dabei, er bringt immer Leistung. Natürlich hat man ihn mal ein Jahr kritisiert, wir sind alle mal kritisiert worden eine Zeit lang. Aber Kimmich ist ein Vorzeigeprofi. Er lebt diesen Beruf 100%ig. Er geht vorne ran, er übernimmt Verantwortung. Ja, und ich glaube, es hat ihn sogar noch stärker gemacht, wie er kritisiert worden ist von uns, von vielen Experten, von vielen Journalisten. Er hat auch bei Bayern München vielleicht nicht den Rückhalt bekommen, den er sich gerne gewünscht hat. Das hat ihn noch stärker gemacht.
Ist er ein Weltklasse-Sechser?
Also gestern, wie er wieder gelaufen ist, wie er die Bälle gefordert hat. Er wird auch gesucht von seinen Mitspielern. Für mich ist er auf 2 Positionen Weltklasse, sowohl als Sechser als auch als Zweier, weil bei der Europameisterschaft hat er mir sehr gut gefallen über die rechte Seite.
Und wo würdest du ihn in der Nationalmannschaft aufstellen? Hat Nagelsmann jetzt eine Denksportaufgabe?
Ich brauche im Zentrum die wichtigsten Spieler. Meistens sind im Zentrum diese Spiele, da werden die Spiele entschieden. Natürlich brauchst du, wenn du jetzt 2 Zentrumspieler hast, die Weltklasse sind und einer kann rechter Verteidiger spielen, dann lasse ich ihn halt rechter Verteidiger spielen. Aber ich sehe Kimmich im Zentrum.
Ich meine, wenn das Top-Duo ist beim FC Bayern, ne? Ja. Also dann kann eigentlich Nagelsmann für die Nationalmannschaft nicht überstimmen und kann sagen, Kimmich rechts.
Er hatte sich aber schon sehr deutlich auf Kimmich
absolut
rechts
festgelegt. Absolut, aber wenn du sagst, wenn man davon ausgeht, dass Pärchen ideal sind, insbesondere wenn es um Feintuning und Abstimmung geht, und Pavlovic und Kimmich machen es top bei den Bayern, also da kommst du eigentlich in der Nationalmannschaft an dem Duo nicht vorbei.
Ja, wenn du dir vorstellst, dass Kimmich und
Pavlovic und davor die Dreierreihe hast du Musiala, Havertz und Wirtz.
Ja.
Und vorne noch ein Mittelstürmer.
Kannst dich aus dem Haus trauen, ja, ne?
Da so brauchen wir uns nicht zu verstecken.
Ja, absolut.
Und jetzt und hast du eingespielt.
Ja, 100%, das meine ich. Ja, mein aber Grundvoraussetzung ist, dass du einen Rechtsverteidiger von ähnlichem Format hast. Und solange du den nicht hast, ist Kimmich der Beste.
Die Bayern haben Pavlovic, das ist sehr gut und er ist aus dem eigenen Haus. Und deswegen, Felix, würde ich dich gerne wieder mit ins Spiel bringen und nehmen. Wie sozusagen euphorisch sehen die Fans Pavlovic, der gestern erst das Tor indirekt verschuldet hat und dann nachher selber zuschlug.
Genau, hat jetzt gestern vielleicht nicht das Spiel seines Lebens gemacht. Wir haben ihm eine 3 gegeben, dann insgesamt in der Note, ja, tolles Tor erzielt. Und auch deshalb sagt dann Sportvorstand Max Eberl über ihn ein ganz knackiges Zitat, aber ich finde sehr treffend, ein besonderer Spieler, ist eben erst 20 Jahre jung, trotzdem dieses Tor, trotzdem diese Ausstrahlung, trotzdem diese Ballsicherheit. Das macht schon Spaß zuzuschauen und das kommt dann auch in den Kommentaren ganz gut rüber. Wir können einfach nur stolz sein auf diesen Jungen. Pablo wird ein ganz großer und vor einem Jahr noch Alex aus der zweiten, was ein Werdegang. Es ist schon 2 Jahre her ungefähr, aber da hat er tatsächlich noch in der Regionalliga Bayern gespielt. Also schon eine sehr, sehr starke Entwicklung. Und dann kann ich noch kurz aufklären in meiner Funktion als Bayern-Reporter. Am 29.05. wurde Vassar Kompany offiziell als Bayern-Trainer noch nicht vorgestellt, aber verkündet. Und am 11. Juli dann Palinha. Also Palinha dann ja schon eher länger auf dem Zettel. Der wusste schon, dass er kommt und der wusste dann zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit auch schon, dass Joshua Kimmich da auf der Doppel-6 gesetzt sein wird. Und ansonsten natürlich bitter aus Sicht von Palinha, 90 Minuten Bank gestern. Aus der Holding Six ist jetzt so ein bisschen die Sitting Six geworden, jetzt im Moment zumindest. Darf er da also viel Platz nehmen, aber womöglich eben Starter am Mittwoch dann gegen Aston Villa. Die Premier League kennt er ja allerbestens.
Die Sitting Six, das ist für ihn nicht lustig, aber man schmunzelt natürlich trotzdem drüber. Grundsätzlich würde es so sein, dass die Bayern einen großen Kader benötigen, wenn sie alle ihre Ziele erreichen wollen. Wie ist es um den Vertrag von Kimmich bestellt? Musiala besprechen wir gleich und Wirtz.
Ja gut, der Joe ist jemand, der hat eine klare Werteskala und da steht mit Sicherheit auch dieses Gefühl, gebraucht zu werden und eine feste Größe zu sein, ganz weit oben für ihn im Rahmen einer möglichen Vertragsverlängerung. Und diesen Rückhalt, den die Bayern ihm in der ganzen Diskussion, die mal am Ende der vergangenen Saison herrschte, in der Form nicht gegeben haben, das wird gegebenenfalls Spuren hinterlassen haben. Und wenn es nicht gelingt, Joshua zu verlängern, dann wünsche ich den Bayern viel, viel Erfolg, einen vergleichbaren Spieler für das, was sie ihm nicht bezahlen wollen, verpflichten zu können.
Heißt, dann das müssen sie schwierig. Palinha plus X an das Ablöse.
Das wird schwer, aber die ersten Gespräche haben ja schon stattgefunden und ich glaube, dass auch bei allen Bayer Verantwortlichen mittlerweile klar ist, welche Bedeutung Joe hat.
Ja, vor allem glaube ich, oder ich weiß es ja auch, dass Joe sich wohlfühlt in München mit seiner Familie. Ich 4 Kinder, ja, und das ist dann schon nicht nur sportlich, sondern auch privat eine Entscheidung, die du treffen musst. Fühlst dich in einer Stadt pudelwohl, sind die Mechanismen, die stimmen, die Kinder haben ihren Kindergarten, haben ihren Freundes, ihr Umfeld und so weiter. Und ich bin überzeugt, dass sowohl mit Musiala als auch mit Kimmich in den nächsten Monaten verlängert wird.
Ja, aber trotzdem ist ja der Punkt, den Michael angesprochen hat, schon interessant. Also, dass Kimmich noch einmal darüber nachdenkt, ob es den entsprechenden Rückhalt gegeben hat in einer Phase, als er durchaus auch in der Kritik stand.
Also dann hätte ich auch häufiger vom FC Bayern wechseln müssen. Also Uli Hoeneß hat mir in der Vergangenheit auch nicht immer den Rückhalt gegeben, den ich mir gewünscht hatte als Spieler. Also ich glaube, das kannst du nicht verlangen. Also ich glaube, dass Kritik dazugehört. Natürlich bei ihm waren ja 2-3 Dinge letztes Jahr verkaufen, Holding Six, es geht einen auf den Zeiger, den Thomas Müller mit dem kein Müller spielt, das geht mir auf den Zeiger. Das kann ich einmal hören, aber nicht jede zweite Woche. Ja, da verliere ich den Glauben. Aber ich glaube, Joe Kimmich bekommt jetzt das, was er sich erarbeitet hat, was er verdient hat. Rückhalt, sowohl Nationalmannschaft, Kapitänsbinde, als auch Zukunftskapitänsbinde beim FC Bayern und die Position, die er am liebsten spielt.
Wie war das bei dir? Haben dich etwaige interne Einflüsse in deiner Vertragsgestaltung beeinflusst?
Ich hab das ja unter Giovanni Trapattoni auch erlebt. Als ich mir ein bisschen mehr Rückhalt von Vereinsseite gewünscht hätte. Ich habe dann wirklich überlegt, ob ich weggehe und dann hat eigentlich Ottmar Hitzfeld, der dann neuer Trainer wurde, hat mich überzeugt, doch zu bleiben. Und in der Nachbetrachtung war es auch, glaube ich, die richtige Entscheidung. Aber bei Kimmich stellt sich einfach die Frage...
Wärst du dann gegangen, wenn Trapp geblieben wäre?
Ja, das wäre nicht mehr gegangen, also muss man einfach sagen. Obwohl Giovanni ist ein hervorragender Trainer gewesen, aber da ist dann so viel auch emotional zerstört worden, sage ich jetzt mal.
Auch bei dir, ne?
Auch bei mir, noch nicht mal so, ja, auch zum Verein, muss man sagen, weil man ja dann als, ja, als Lachnummer der Nation.
Das war die berühmte Flasche Leerrede.
Genau, Flasche Leerrede, Giovanni Trapattoni, ja. Pressekonferenz. Und da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Rückhalt gewünscht.
Also schon ein Faktor.
Auf jeden Fall. Und ich erinnere mich noch an die ganze emotionale Thematik rund um, um dieses Impfthema, dann über diese kritischen Stimmen, die dann überall laut wurden. Wurde aus meiner Sicht zu negativ von vielen Seiten betrachtet, die Diskussion, ob er rechts oder im Zentrum spielt, also diese ganzen Dinge. Ich glaube, dass er sich in dieser Saison wirklich beweisen auch den anderen, also sich selbst und auch den anderen was beweisen will. Und ich bin da nicht so sicher, dass er nicht noch was anderes macht. Weil ein ablösefreier Spieler von diesem Format ist auch für Real Madrid, FC Barcelona mit Hansi Flick, Liverpool, Man City und all diese Vereine sicherlich ein interessanter Spieler. Und da kann man auch schön wohnen. Da gibt es deutsche Schulen, deutsche Kindergärten. Also das sehe ich nicht so, dass das... ich kann
aber der Punkt von Lothar ist schon einsichtig, also
ist schon klar. Diese
private Situation ist schon mit reinspielt.
Schön kann man in Barcelona ganz sicher wohnen, aber du musst dich wieder an was Neues gewöhnen. Mhm. Also als Spieler oder von der menschlichen Seite könnte es natürlich auch eine tolle Herausforderung sein, nochmal ein neues Abenteuer einzugehen. Und da stehen ihm alle Türen offen, ne? In allen Vereinen Europas. Ja. Mhm. Das ist halt ein Riesenvorteil.
Interessant. Interessant ist auch, dass A... was wird so Musiala jetzt im Moment spielen, aber auch B, was sie für die Zukunft planen könnten. Das unter anderem wollen wir gleich auch besprechen. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte. Und ehe wir engagiert weiter diskutieren über Bayern, Leverkusen und vieles mehr, hat Lothar Matthäus die Pause genutzt und hat mal kurz geschaut, was im aktuell laufenden Bundesligaspiel so los ist. Und das klingt spektakulär. Und deshalb wollen wir einmal bei Felix nachfragen. Wie steht's in Bremen? In Sinsheim?
Ja, spektakuläre erste Halbzeit vor allem, muss man sagen. Es steht jetzt schon 3-3. Doppelpack Bülter und Loschek. Es stand also früh 3-0 für Hoffenheim. Und jetzt höre ich gerade, hat Hoffenheim sogar das 4-3 gemacht. Bremen ist 4-3 gemacht. Erst Malatini, Stay zweimal und jetzt eben nochmal die Werderaner zugeschlagen. Ja, kein ganz so schlechter Kick am Sonntagabend.
Ja, aber das, was wir hier veranstalten, ist so schlecht auch nicht. Vielleicht, wenn wir, Felix, über Wirtz und Musiala gleich sprechen wollen, dann kannst du vielleicht auch helfen, wie sehr das Thema oder wie groß dieses Thema im Netz war.
Klar, gerne. Also viele Augen waren natürlich auf die beiden gerichtet. Musiala gewinnt, wenn man sich die Statistiken anschaut, scheinbar das Duell gestern zumindest, wenn man sich das Persönliche anguckt. 61 versus 45 Ballaktionen, 3 versus 0 Torschüsse, 88 versus 60% Passquote, die bessere Zweikampfquote hatte Musiala auch noch. Und ja, die beiden verstehen sich ja auch gut. Es ist ein Foto aufgetaucht danach im Netz, das die beiden zeigt im Kabinentrakt, wie sie sich nochmal ganz entspannt unterhalten über das Spiel und ja vielleicht auch über die Zukunft. Und die Chancen stehen ja zumindest mal nicht bei null, dass es irgendwann klappt mit beiden in einem Verein.
Genau, könnte man sich die beiden zum Beispiel im Trikot von Bayern München gemeinsam vorstellen?
Könnte man sich grundsätzlich, aber ich glaube nicht daran, dass es dazu kommen wird.
Warum nicht?
Wenn die Bayern Musiala verlängern und, so wie wir eben angesprochen haben, Kimmich verlängern, dann wird das auch wirtschaftlich schon eine mächtige Herausforderung sein. Und Florian Wirtz, der wird schon ein paar Kosten verursachen, wenn du den verpflichten willst. Und da sehe ich sehr herausfordernd.
Aber man hört aber von Wirtz schon, dass ihn auch die Bayern grundsätzlich mal interessieren würden.
Ja klar, Bayern München ist einer der Top 5 Vereine in Europa. Dass er sich das vorstellen kann, dass er sich damit beschäftigt, ganz klar.
Welche Rolle spielt der Vater?
Der Vater spielt eine ganz entscheidende Rolle, auch eine sehr, sehr gute Rolle. Mhm. Ich erinnere mich, nachdem letztes Jahr in dem Spiel gegen Werder Bremen wird Bayer Leverkusen deutscher Meister und er stand ja auf der Tribüne neben mir und sagte, sehen Sie, Herr Reschke, nicht mit Bayern München, mit Bayer Leverkusen deutscher Meister, das ist doch was Besonderes. Und da sieht man auch, wie klar die ganze Familie dieses Thema angeht. Meine persönliche Vermutung ist, dass Wirtz bei Real Madrid landen wird.
Ja?
Ja.
Das, woran machen Sie das fest?
Ich kann mir vorstellen, dass der Nachfolger von vom aktuellen Trainer. Mhm. Und Carlo Ancelotti, ein Spanier sein wird, der im Moment in der Bundesliga arbeitet.
Der ist Xavi mit Vornamen.
dann ist es zumindest, da ist es zumindest möglich, dass der seinen Lieblingsspieler vielleicht mitnimmt. Halte ich für eine interessante These.
Ja, ich auch. Ja. Gebe ich mal weiter.
Gar nicht mal so steil, ne?
Nee,
gut.
Ja. Gibt wenig Argumente, die dagegen sprechen, ne?
Kann ich nichts sagen. Gut analysiert.
Also, das ist eine Bauchgeschichte. Ich habe jetzt keine Faktenlage dazu. Ne? Aber irgendwie sagt mir mein Gespür, das könnte alles zusammenpassen.
Ja, könnte passen, ja.
Das passt sehr also, gut das zusammen, ich ja aber ich gehe davon aus, dass nicht nur Real Madrid oder Bayern München Interesse haben an Florian Wirtz. Aber man sieht ja, Xabi
Alonso. Arsenal heißt es auch.
Arsenal, ne? Vor allem Manchester City. Und ich glaube, diese großen Trainer wollen auch große Spieler. Und Florian Wirtz ist einer der Besten, das wissen wir, das hat er gezeigt. Und ich glaube aber auch, trotz alledem, dass Bayern München zumindest das Gespräch suchen wird mit der Familie Wirtz, um vielleicht mal darüber zu reden, ob er nicht vom Rhein an die Isar wechseln möchte.
Und nicht, dass die beiden zwar zusammenspielen, aber dann weder in Leverkusen noch in München, ne?
Ja, aber die Erfahrung. Oh. Nein, die Erfahrung haben sie ja jetzt in München schon.
Du meinst ja Musiala auch zu Real.
Warum nicht?
Aber die Erfahrung haben sie ja jetzt in München
schon. Also Real, die haben schon wirtschaftliche Mittel, die schon deutlich über denen des FC Bayern und auch sonstiger Vereine in Europa sind. Also wenn ich mir das Budget, was La Liga ja ausgegeben hat, was der Verein insgesamt ausgeben darf, ich glaube 750 Millionen Euro, warum sollten die sich das nicht leisten können?
Es ist vielleicht, weil Mbappé
auch vielleicht, weil dann so viele Offensive auf dem Platz stehen. Ja. Das hat Paris ja auch schon mal mitgemacht. Ja, die ganzen Superstars holen, aber natürlich heutzutage im Fußball ist alles möglich.
Wird Rodrigo verkauft nach, keine Ahnung,
Liverpool
oder Liverpool für 80 Millionen und dann... Ja,
für Salah, Nachfolger.
Der ja unzufrieden sein soll, weil er nicht für den Ballon d'Or nominiert worden ist, sondern nur 6 seiner Mannschaftskollegen. Also man weiß ja nicht, was da noch so alles passiert. Also
aber bleiben wir noch
Geld
mal jetzt,
wird da nicht das Thema sein.
Aber kehren wir noch mal einmal zurück zu Musiala. Lothar hat gesagt, all in sollten die Bayern gehen. Siehst du das auch so?
Ja,
also sollten sich die Bayern strecken und alles tun, um ihn zu einem Gesicht der Zukunft des FC Bayern zu machen?
Hundertprozentig, keine Frage. Also sie müssen ja auch sehen, dass sie wieder Gesichter für sich finden, so wie es jetzt Thomas Müller ist, der für die internationale Vermarktung extrem wichtig ist, immer noch auch sportlichen Wert hat, aber so als Gesicht dieses Clubs wird er ja dann irgendwann abtreten. Mhm. Also das ist ja eine Altersfrage. Also sie müssen die Bayern versuchen, einen wie Musiala dorthin zu bekommen, ihn wirklich zu einem internationalen Star aufzubauen und zu dem Gesicht des Vereins aufzubauen. Und weil vorher das Thema Wirtz, ne, Wirtz zu den Bayern, und die Erfahrung haben sie in München ja jetzt schon häufiger gemacht, es ist nicht mehr automatisch so, dass wenn die Bayern die Hand heben, die Spieler kommen, sondern dass sehr klar und deutlicher selektiert wird und nicht automatisch jeder Bundesliga-Spitzenspieler, der bei einem anderen Club spielt, zu den Bayern kommt, wenn er wechselt. Deshalb diese These mit Wirtz zu Real Madrid, weil Xabi Alonso ganz sicher irgendwann Trainer von Real Madrid wird. Ob das jetzt nächsten Sommer passiert, sei mal dahingestellt. Aber irgendwann wird es passieren. Und dann wird Xabi Alonso sagen, wollen wir vielleicht den Wirtz holen, den die logischerweise auch schon beobachtet haben.
Irgendwann also, wird es passieren, ist ganz schön übrigens.
Ein schönes Wortspiel.
Also ich sehe eine logische Linie. Und deshalb müssen die Bayern, finde ich, alles dran setzen, um Leute wie Musiala, auch Kimmich, auch Pavlovic auszustatten mit langfristigen Verträgen, um die bei sich zu halten.
Mhm. Ja, die Gesichter haben beim Bayern München immer eine Rolle gespielt, eine wichtige Rolle. Und aus Altersgründen wird Manuel und Thomas nicht mehr die nächsten 10 Jahre beim FC Bayern spielen. Und da braucht der FC Bayern neue Gesichter. Und wenn sie dann eben aus dem eigenen Stall kommen, ja, wie zum Beispiel ein Musiala, auch ein Kimmich, auch ein Pavlovic, dann macht es schon Sinn, gerade diese drei Spieler. Und Max Eberl hat es ja vor 2 Wochen bei einem Interview bei uns am Tisch gesagt, beim Topspiel, dass er gerade diese drei Gesichter sieht, auf die nächsten Jahre das Gesicht des FC Bayern zu werden. Und das war eine starke, fundamentierte Aussage von ihm. Und daran wird er ja auch gemessen.
Aber da geht es ja um Identität, ne? Also das, was die Bayern ja über die letzten 10 Jahre, sage ich jetzt mal, ausgezeichnet hat, mit den Ausländern, Ribéry, Robben, Schweinsteiger, Lahm und all diesen wo eine hohe Identifikation und eine Identität auch der Fans und so weiter stattgefunden hat. Und das sich ja auch übertragen hat auf die Mannschaft. Es hat ja nie eine Diskussion gegeben, so wie in den letzten zwei Jahren, dass Spieler mal gesagt haben, ja, ich überlege mal wegzugehen oder sonst was. Das hat es ja früher nie gegeben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, den den FC Bayern von anderen Vereinen unterschieden hat. Und das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, die Max Eberl da vor der Brust hat.
Wollen wir einmal den Bayern-Part beenden mit der, um nochmal aufzugreifen, was Lothar in den Raum gestellt hat zu Beginn. Das ist zu reizvoll, um es einfach sozusagen dann auslaufen zu lassen. Die Bayern im Moment stärker oder unter Kompanie stärker als unter Guardiola seinerzeit.
Spielstil. Ja. Ich finde es noch zu früh, muss man sagen.
Attraktiver, du hast attraktiver gesagt. Ja. Genau, ist auch wichtig, dass wir das so benennen.
Wie stabil das ist. Jetzt in der Champions League spielen sie bei Aston Villa.
Ja.
Für uns eine totale Unbekannte, sage ich jetzt mal, für den deutschen Zuschauer, den normalen jedenfalls. Ja, Aston Villa, wer soll das sein? Aber die haben eine gute Mannschaft und die sind ja nicht umsonst in die Champions League gekommen. Das wird auch wieder so ein Gradmesser. Die spielen anderen Fußball, da wird es körperbetont dazugehen. Die haben sehr gute Einzelspieler, haben einen überragenden Torwart. Also die großen Prüfsteine kommen ja im Laufe der Saison erst noch. Deswegen möchte ich mir da noch kein Urteil abgeben. Wie stabil ist das?
Aber ich habe den Eindruck, du verfolgst den internationalen Fußball.
Und welche Erfahrung bringt dann Vincent Kompany auch rein? Weil das ist ja auch was anderes, ob ich als Pep Guardiola vom FC Barcelona komme und schon große Erfolge gehabt habe oder vom RSC Anderlecht und Burnley aufgestiegen, dann wieder abgestiegen. Wie stabil ist dann auch der Trainer? Das ist halt dann die Frage, die sich dann erst stellt, wenn es mal ein bisschen anders läuft.
Aber man kann schon erkennen, und das ist ja, glaube ich, das, was du meinst, Lothar, also man verlangt ja immer die klare Handschrift, die klare Philosophie, und die sieht man bei Kompany.
Vor allem die Positionveränderungen von hinten heraus. Ja, kommt der Kimmich mal, kommt der Rechtsverteidiger, wer war da rechts gestern?
Guerrero.
Kommt er mal nach vorne, geht ins Mittelfeld, steckt Kimmich ab. Die Positionen werden immer besetzt, aber keiner ist an einer Position gezwungen. Sie ergänzen sich als Team, als Mannschaft. Und vor allem, was mir eben gefällt, dieses Selbstbewusstsein, diese Leichtigkeit, dieses Miteinander, ein klares Konzept. Und eben, was wir ja diskutiert haben vor 20 Minuten, auch gegen Bayer Leverkusen, nicht nur gegen Holstein Kiel oder Wolfsburg oder Hoffenheim, wie die schwächeren Mannschaften in der Bundesliga heißen, die nicht so hoch angesiedelt werden. Und das überzeugt mich, dass eben gestern das ähnlich funktioniert hat, weil aber auch Leverkusen das vielleicht wusste, zugelassen hat, dass einfach Bayern München ein Pressing spielt. Und dieses Pressing spielen sie hervorragend und gehen auch das Risiko hinten mit zwei Spielern, die in den letzten Wochen an Selbstvertrauen gewonnen haben, ihre Leistungen stabilisiert haben, die, wie gesagt, kritisiert worden sind, zu Recht kritisiert worden. Auch die haben für mich gestern überzeugt mit körperlichen Einsatz, mit Geschwindigkeit, mit Positionsspiel, mit Leidenschaft.
Also wir halten fest, es war ein Topspiel, das nicht immer Spektakel geliefert hat, das aber hochinteressant war und uns jetzt auch über 45 Minuten mit allen Themen, die es geliefert hat, beschäftigt hat. Und jetzt wollen wir noch mal schauen auf den, das kann man schon so sagen, Thomas Aufreger von gestern. Du warst im Stadion in Wolfsburg gegen Stuttgart. Schauen wir mal auf die Szene. Da gab es nämlich zu Unrecht eine gelb-rote Karte gegen Karasor vom VfB im Duell mit Arnold. Es zeigte oder stellte sich dann heraus, dass es eigentlich umgekehrt hätte gepfiffen werden müssen. Aber Sven Jablonski, der Schiedsrichter, stellte Karasor nach dieser Situation vom Platz, obwohl man jetzt hier in den Bildern relativ deutlich sieht, dass Arnold eigentlich derjenige ist, der Karasor trifft. Hast du es in der realen erkannt oder hast du da gerade Kaffee?
Ich habe das Spiel aufmerksam verfolgt. Ich saß auch in Höhe der Mittellinie und das Spiel lief dann eben auch auf die Tribüne zu, wo ich gesessen bin. Für mich war das ein ganz normaler Pressschlag, wo beide mehr oder weniger gleichzeitig am Ball sind und wo dann die Füße sich unten verhaken. Für mich ist das überhaupt keine Karte. Das passiert im Spiel relativ häufig und deswegen war ich erstmal überrascht, dass überhaupt was gepfiffen worden ist. Und dann eine gelb-rote Karte zu geben in der Situation, also fand ich schon sehr bedenklich. Finde ich persönlich die Entwicklung, finde ich sehr bedenklich, wenn im Kampf um den Ball und beide gleichzeitig, was wirklich die Mehrzahl der Zuschauer auch so genau so gesehen haben, auch die um mich herumstanden, die eher Wolfsburg zugetan waren, so würde ich es mal sagen, die alle gesagt haben, das gibt's ja gar nicht, wie kann man denn da bitte schön was geben?
Der interessante Punkt an dieser Geschichte ist, dass der VAR nicht eingreifen konnte, weil es keine glattrote Karte war, sondern eine gelbrote Karte. Und das ist im Protokoll nicht vorgesehen. Und der Schiedsrichter Sven Jablonski hat sich gestern exakt zu diesem Punkt geäußert.
Was ich mir natürlich wünschen würde, dass man beim Videoassistent auch in solchen Szenen rausgehen kann, weil das schon massiven Einfluss hat auf das Spiel. Und nicht nur bei jeder roten Karte, sondern auch bei jeder gelb-roten Karte würde ich mir wünschen, die Chance zu haben, rauszugehen. Weil ja, dann hätte ich, glaube ich, sehr, sehr schnell festgestellt, in 2-3 Sekunden, dass die Entscheidung falsch war.
Ist aus der Sicht des Schiedsrichters, unter dem Eindruck dessen, was passiert ist, durchaus nachvollziehbar. Auf der anderen Seite haben wir eine Diskussion, die eigentlich dahin geht, dass man die Eingriffe reduzieren möchte. Wie ist deine Einschätzung, Wolf, zu dem, was der Schiedsrichter auch danach geäußert hat?
Ja, also klares Ding für einen Videoassistenten, wenn du das hast. Also da gibt es für mich überhaupt keine Frage. Wir reden über einen Platzverweis. Also jetzt zu sagen, gelbe Karten werden nicht überprüft, schön und gut, aber gelb-rot ist ja wirklich eine massive Beeinflussung des Spiels. Also ja, fundamental. Insofern hätte ich mir sogar gewünscht, in dem Fall, auch wenn es nicht im Protokoll steht, dass der Videoassistent, ich weiß gar nicht, wer es war, dem Jablonski sagt, pass auf, das ist...
Kannst du so nicht stehen lassen.
Auf der anderen Seite haben wir natürlich den dringenden Wunsch, dass der Schiedsrichter, hat er ja auch selber nochmal gesagt, im Nachgang es dann auch auf dem Platz gesehen hätte. Ne? Ja. Das sollte man einem Bundesliga-Schiedsrichter grundsätzlich eigentlich zutrauen.
Ja gut, also dass jetzt Fehler passieren, ist so. Also Sven Jablonski gehört zu den besten deutschen Referees, die wir haben. Aber auch ihm passiert im Eifer des Gefechts mal so ein Fehler. Und das kann auch sein. Aber wenn du einen Videoassistenten in Köln sitzen hast, dann muss der in so einer Situation, also zu 100%, da finde ich keine Diskussion, muss der eingreifen. Außer wir verzichten grundsätzlich auf den Videoassistenten, auch darüber kann man diskutieren. Aber hier geht es um eine Hinausstellung, also eine fälschliche Hinausstellung. Das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Dem Schiedsrichter extrem geschadet, dem Spiel extrem geschadet. Ja. Und ich schätze mit zwei Sätzen, schau es dir bitte nochmal an. Es ist eine falsche Entscheidung. Das hätte doch, wem hätte das wehgetan? Ja. Wer hätte sich dann nachher beschwert? Wer wäre die Instanz gewesen, der dem VAR gesagt hätte, du darfst diese falsche Entscheidung nicht kritisieren?
Das wäre natürlich dann schon ein Präzedenzfall gewesen und dann würden wir in Zukunft möglicherweise über jede gelbe Karte diskutieren.
Eine gelbe Karte ist ja keine...
Aber hier ist es eine gelbe Karte, die dann in der Konsequenz gelb-rot ist.
Dann würde ich sagen, sobald das Rot im Spiel ist, Überprüfung. Genau. Sobald das Rot im Spiel ist, Überprüfung. Weil ist diese zweite gelbe Karte, die er zur gelb-roten geführt hat, beeinflusst ja dieses Spiel genauso wie eine rote Karte. Der Spieler ist entweder danach noch gesperrt, aber für dieses Spiel ist es gleich, ob du gelb-rot oder rot siehst. Ab diesem Zeitpunkt spielst du zu zehnt.
Das wird ja jetzt noch besser, ne? Ja. Weil der VfB ja Einspruch einlegt gegen die Wertung.
Ja.
Gegen die Karte, oder gegen die Sperre, sagen wir so. Gegen
die Sperre. Also das Ziel des VfB Wertung ist, dass Karasor nicht gesperrt wird.
So, und jetzt bin ich gespannt. Also das ist ja eigentlich, kannst du gegen eine gelb-rote Karte keinen Einspruch erheben. Formal juristisch. Ja. Also zumindest ist es mir nicht bekannt.
Also aufgrund der Regularien müsste es chancenlos sein. Ja. Aufgrund der Bilder, die wir gesehen haben und des Menschenverstandes muss er im nächsten Spiel wieder auflaufen dürfen.
Genau. Aber darf ich trotzdem mal die Gegenrede halten? Also wenn wir jetzt anfangen, gelbe Karten, auch wenn sie gelb-rot sein mögen, jetzt noch auch in den Bereich des VR einzuordnen, dann haben wir möglicherweise pro Spiel 3, 4, 5 Eingriffe. Ich weiß, dass das eine eklatante Szene jetzt hier war. Aber ich muss doch eigentlich Schiedsrichtern auf dem Platz in der Bundesliga anverlangen können, dass sie das entscheiden. Was machen wir mit dem Freistoß, der nicht im VAR-Protokoll ist und der zum Tor führt? Würden wir dann sagen, in dem Fall müssten wir dann auch noch mal den Freistoß und so weiter. Also wo hören wir, dann irgendwann geht es dahin, dass der...
Also ich finde schon, eine Herausstellung eines Spielers, also eine Dezimierung einer Mannschaft, ist was anderes, als ob ich einen Freistoß falsch bewertet habe. Also das
ein Freistoß
schon,
mit Torfolge.
Ja, das egal. War jetzt das konstruierte ist ja egal, Beispiel. Weil wenn ein Freistoß von der Seite ist, da stehen 22 Spieler im Strafraum und da muss vieles zusammenkommen, dass es ein Tor wird. Aber wenn ich 30 Minuten oder 45 Minuten oder in dem Fall waren es 30 in Unterzahl spielen muss, obwohl die Strafe nicht gerechtfertigt ist, hat das schon eine andere Bedeutung.
Aber sorgen wir nicht auf Dauer dafür, dass die Schiedsrichter in ihrer Persönlichkeit tendenziell schwächer werden, wenn wir immer mehr Entscheidungen sozusagen Richtung jetzt mal salopp Kölner Keller verlagern würden.
Meiner Meinung nach soll es ja nur um die rote Karte gehen. Wenn das die erste gelbe Karte gewesen wäre, Freistoß, gelbe Karte für den Stuttgarter Spieler und Thema erledigt. Aber es geht ja hier um die Hinausstellung. Und die hat das Spiel beeinflusst.
Aber was wäre jetzt gewesen, wenn das die erste gewesen wäre?
Ja, dann hat der Spieler
dann geht der Spieler anders hin.
In dem Falle, der Karacó hat ja nichts falsch gemacht. Der hat ja den Ball gespielt und hat nicht einen Foul begangen. Also warum soll er dann bestraft werden? Also das macht ja keinen Sinn. Wenn du die erste gelbe Karte bekommen hast, dann weißt du, okay, ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Dann
kannst du zumindest reagieren. Hier kann er ja gerne, dann ist er vorsichtiger. Mhm. Aber hier hat er ja keine Chance mehr, hat er nichts gemacht und hat eine Strafe bekommen.
Also er konnte gar nicht vorsichtig sein, weil er hat nichts gemacht. Ja?
Und grundsätzlich haben wir doch den Videoassistenten deshalb eingeführt, um krasse Fehlentscheidungen zu vermeiden.
Ja, und wie oft haben wir schon Tore korrigiert, wo 30 Sekunden vorher irgendwo an einer anderen Eckfahne ein Foul begangen worden ist, wo du gesagt hast, oh, jetzt müssen wir das Foul da hinten noch mal uns angucken, weil daraus ist ja dann das Tor entstanden. Also das ist bei klaren Sachen, wo eine Mannschaft in Gänze benachteiligt wird, und das ist die rote Karte nun mal, dann muss es die Möglichkeit geben, das zu machen.
Gut, betrifft ja jetzt eine sehr grundsätzliche Fragestellung. Bei der Europameisterschaft hatten wir ein Handspiel im Viertelfinale. Und die UEFA hat nach 3 Monaten festgestellt, dass das Elfmeter hätte geben müssen. Das hat der VAR nicht.
Ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung, dass es kein Handspiel war in dem Fall.
Okay, siehst du.
Also, Handspiel, das verstehe ich sowieso nicht, die Regel. Wann ist jetzt ein strafbares und wann nicht? Das habe ich auch aufgegeben, mich darüber aufzuregen. Deswegen.
Eine Sache war noch
positiv. Ich akzeptiere es einfach, dass es
ein Elfmeter gibt. Eine Sache war noch positiv, dass die Stuttgarter trotzdem noch mal den Ausgleich erzielt haben, dass die Mannschaft wieder diese Qualität gezeigt hat, seit Sebastian Hoeneß da einen fantastischen Job macht, was sich da entwickelt hat in Stuttgart, da muss man wirklich sagen, Chapeau.
Kann man Arnold einen Vorwurf machen, dass er nicht sozusagen aktiv dem Schiedsrichter gesagt hat, ich war's, oder hat er das möglicherweise in dem Moment tatsächlich in dieser Zweikampfsituation falsch wahrgenommen?
Ich weiß ja nicht, ob er sich irgendwo wehgetan hat.
Er hat einen Stich gespürt, hat danach.
Ja, ich habe es gelesen, ob er wirklich den Stich gespürt hat, weiß ich nicht, aber das will ich Ihnen jetzt gar nicht vorwerfen, sondern einfacher wäre es doch gewesen, ich gehe raus, die schauen sich 10-mal an. 10-mal schauen die eine Situation im Spiel an oder 8-mal, dauern 2 Minuten, 3 Minuten. Das sieht er nach 10 Sekunden, dass das eben, wenn überhaupt ein Foul war, vom Wolfsburger Spieler gegenüber dem Stuttgarter Spieler und nicht umgekehrt. Und dann würden wir jetzt nicht über diese Szene diskutieren müssen und Stuttgart hätte das Spiel mit 11 Mann zu Ende gespielt.
Und das Problem war, also ich war ja im Stadion, der VfB Stuttgart war phasenweise so dominant, dass sie zwar jetzt einen Punkt noch geholt haben, aber eigentlich hätten die das Spiel gewinnen müssen. Ah. Die hatten in der ersten Halbzeit, wurden mal eingeblendet auf der Anzeige, nach 40 Minuten Ballbesitz 80%. Und am Ende, der VfL Wolfsburg hat zu Hause gespielt, hat 30 Minuten in Überzahl gespielt und hat Ballbesitz von 30% gehabt über die gesamte Spielzeit. Also der VfB war sowas von dominant und hätte das Spiel bei 11-11 mutmaßlich auch gewinnen können, so will ich es mal sagen. Deswegen, ich halte es für eine Riesenfehlentscheidung. Und die 2 Punkte können am Ende fehlen. Ne? Ob ich Champions League oder Europa League oder gar nichts bekomme. Da geht es um so viel Geld auch.
Felix, wie hoch wären denn oder sind denn die Chancen des VfB Stuttgart jetzt, den Einspruch erfolgreich zu gestalten?
Wenn man sich anguckt, wie eben das Regelbuch da genau aussieht, beziehungsweise die sogenannte Verfahrensordnung, dann schaut es in meinen Augen eigentlich ganz gut aus. Ich bin jetzt kein Jurist, um Gottes Willen. Laut eben Paragraph 11 Absatz 3 muss ein offensichtlicher Irrtum des Schiedsrichters nachgewiesen werden. Und da ist sich die Runde einig. Karacó hat zugegeben, der Schiedsrichter Sven Jablonski danach auch. Der liegt ja eigentlich vor, ein offensichtlicher Irrtum.
Ja, auf der anderen Seite, die sogenannte Tatsachenentscheidung wird immer geschützt. Wir wollen dem Ganzen nicht vorgreifen, sondern haben jetzt hier in der Runde festgehalten, man hätte sich eine andere Entscheidung gewünscht, die wäre auch zwingend gewesen. Inwieweit das dann möglicherweise irgendwann Einfluss hat darauf, ob das VAR-Protokoll erweitert wird, werden wir sehen und dann beleuchten. Gleich sprechen wir über Borussia Dortmund und über den potenziellen Vertreter von Marc-André Ter Stegen im DFB-Tor. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte, und sprechen jetzt über Borussia Dortmund. Nuri Sahin ist mit großen Hoffnungen, auch mit großen Erwartungen angetreten. Aber ganz rund läuft es noch nicht an jedem Punkt. Auch am vergangenen Freitag gegen den VfL Bochum hatte der BVB Schwierigkeiten. Allerdings Olli Seidler am Ende das bessere Ende für sich.
Serhou Guirassy erzielt die ersten Heimtreffer im Trikot des BVB. Der Weg allerdings zum Sieg war steinig, denn Bochum legte klasse los. 16. Spielminute, Doppelpass, Hofmann, Bero, und der Ball schlägt ein, der VfL in Front. Dortmund in Problemen, zeitweilig gar nicht mehr online, Kobel mit dem Fehler und De Witt erzielt in der 21. das 2:0. Es hätte das 3:0 geben können, hier der Schuss von Buadou knapp am Kasten vorbei. Jetzt allerdings wieder Dortmund am Drücker in der 44. der Anschlusstreffer, dann in der 60. die Möglichkeit vom Punkt nach dem Foul von Paslak an Guirassy, erzielt Can das 2:2. Und in der 75. dreht dann Schwarz-Gelb das Ding. Adeyemi mit einem Traumpass auf Guirassy, der stellt auf 3:2. In der 81. dann noch Metscher mit Dreves Hilfe. Es heißt 4:2 für Dortmund.
Wir haben immer noch Themen, in denen wir uns entwickeln müssen, in denen wir uns verbessern müssen. Und das haben wir heute nochmal aufgezeigt bekommen. Ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, dass wir auch die Art und Weise, wie wir nochmal zurückgekommen sind, war top. Und ja, jetzt gilt es wie immer analysieren, auch wenn man gewinnt, und weitermachen.
Warum ist Wolf, der BVB, auch unter der Regie von Uri Schein immer noch tendenziell launisch?
Dauert. Also wir haben ja vorher schon drüber geredet. Wir sind jung in der Saison und man muss ihm die Zeit geben. Man erkennt gewisse Muster, die man in den vergangenen Jahren schon gesehen hat. Das stimmt. Aber das sind Prozesse und ich finde, man muss Uri Schein die Zeit geben.
Aber siehst du
im Moment noch nicht.
Ist ja nicht so, dass er von außen kam. Er war ja Co-Trainer bei Edin Terzic. Ja. Also er kennt die Mannschaft, er kennt die Problematiken, die da sind.
Haben jetzt wieder einen Mittelstürmer.
Sie hatten mit Füllkrug auch einen Mittelstürmer, der hat auch ein paar Tore geschossen. Ja. Ich erkenne keine Weiterentwicklung im gesamtmannschaftlichen Spiel.
Wie würde die denn nach deiner Meinung aussehen sollen?
Das weiß ich. Ich bin ja nicht Trainer von Borussia Dortmund. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich vergleiche nur, was war in der letzten Saison oder was war in den letzten 2 Jahren und was sehe ich heute. Und wenn jetzt ein neuer Trainer kommt von außen, der muss erstmal alles kennenlernen. Aber
wir sehen ja jetzt bei Kompanie und den Bayern eine gewisse Entwicklung.
Diesen Welpenschutz, den kann er nicht, aus meiner Sicht, nicht für sich in Anspruch nehmen, weil er die Abläufe und die Mechanismen innerhalb der Kabine ja schon kannte. Und die Probleme auch, ja. Und da ist halt die Frage, normalerweise muss der VfL Bochum das 3:0 machen.
Riesenkonterchance.
Dann glaube ich nicht, dass das nochmal so endet. Und am Ende hat Guirassy 2 Tore gemacht und 11er rausgeholt. Natürlich ist die individuelle Qualität eines Adeyemi und so weiter und jetzt auch mit Guirassy vorne schon da. Aber ich sehe nicht, dass die Mannschaft sich in Gänze entwickelt. So diesen Sprung, den jetzt Bayern unter Kompanie gemacht hat, jetzt aus diesem lethargischen, statischen Tuchel-Fußball, so will ich jetzt mal sagen, zu einer dynamischen Gesamtmaschinerie. Und das fehlt mir da, und da wird mir einfach aus meiner Sicht ein bisschen viel schön geredet, weil die sind jetzt nach 5 Spieltagen Tabellenfünfter. Der VfB Stuttgart ist noch hinter ihnen. Und Eintracht Frankfurt hat heute wieder gewonnen. Bayern ist schon 5 Punkte weg. Also das wird holprig bleiben, glaube ich.
Ja, also das glaube ich auch. Wir vergleichen natürlich mit den Double Poundern der Branche.
Aber das ist ja der Anspruch des BVB.
Absolut. Ne? Wir gehen ja inflationär mit Handschriften von Trainern, mit dem Wort Philosophie um. Was wir über Bayern besprochen haben, das, was wir bei Leverkusen besprochen haben, so wie der VfB Stuttgart auftritt, diese Identität.
Aber da gibt es diese Dinge.
Genau, die gibt es in Dortmund noch nicht. Sie müssen sich ganz viel über individuelle Klasse behelfen und trotzdem finde ich, er steht jetzt allein in der Verantwortung, er steht allein im Wind. Das bedeutet jetzt nicht, dass es nicht auch schon vorher hätte einleiten können als Co-Trainer, aber jetzt steht er in Alleinverantwortung an der Seitenlinie und ich würde tatsächlich die Hinrunde noch abwarten, um einen Doppelstrich zu ziehen für ein Urteil. Aber im Moment hat Thomas 100%ig recht.
Ich finde, dass die klaren Entscheidungen fehlen von Trainer her. Ja, ein Schlotterbeck ist kein linker Verteidiger, der Sabel ist nicht links vorne. Da habe ich andere Spieler, die diese Position kennen, die diese Geschwindigkeit mitbringen, die Dortmund braucht. Sabitzer hat in der österreichischen Nationalmannschaft schon über die linke Seite gespielt. Ja, und das hat er auch gut gemacht. Aber Dortmund ist Dortmund. Dortmund braucht ein 4-2-3-1-System. Da hast du nicht 3 Innenverteidiger, wo Schlotterbeck dann links verteidigen muss. Den musst du dir kaufen. Du hast Geschwindigkeit über die Flügel, rechts oder links, egal wie die Spieler heißen, die sind da. Und jetzt am Anfang der Saison, das macht der Bayern München auch, muss ich schon irgendwie der Mannschaft zeigen, eigentlich wie es Julian Nagelsmann gemacht hat, ihr 8-9, ihr seid gar nicht angreifbar, um eben die Mechanismen reinzubringen, um die Ergebnisse zu erzielen. Und dann wird sich alles selber geben. Und das fehlt mir bei Borussia Dortmund. Ja, Gyasi, natürlich Riesenstürmer.
Fast schon unverzichtbar jetzt, ne?
Ja, man hat überall eigentlich eine erstklassige Besetzung. Außenverteidiger fehlen mir so ein bisschen. Diese ganz großen Qualitäten spielen auch nicht so kompakt wie der FC Bayern. Die sind, sagen wir mal, weiter gestrickt. Nein, Dortmund sollte einfach sagen, jetzt Schein sollte sagen, das sind meine ersten 13, 14 Spieler, 15 Spieler. Und dann mache ich das jetzt am Anfang mit diesen Spielern. Und das andere wird sich dann irgendwie während der Saison entwickeln. Weil damit kann Dortmund nicht zufrieden sein, auch nicht mit dem Sieg gegen Bochum. Es ist schön, dass sie zurückgekommen sind. Zu Hause geht es mit diesem Publikum. Auswärts, ja, da zittern sie sich einen ab. In Bremen 0-0, in Stuttgart 5-1 verloren. Und ja, Stuttgart hat eine gute Mannschaft, aber man geht als Borussia Dortmund, gerade mit der Vorwarnung vom letzten Jahr, wo man nicht untergegangen ist, aber wo man vorgeführt worden ist, dann fährt man da mit einer anderen Einstellung hin.
Wie ist das mit der Entwicklung?
Ich bin bei Wolf. Zeit geben. Bei allem Kritischen, was wir jetzt sehen, 10 Punkte nach 5 Spielen ist zumindest eine ordentliche Bilanz.
Aber wenn ich einmal nur dazwischen gehen darf, man sieht es natürlich immer, das hat der Thomas auch angedeutet, schon in diesem Gesamtkontext der letzten Jahre. Deswegen war ja auch die Frage, also warum man diese Launenhaftigkeit offensichtlich noch nicht austreiben kann.
Sie sind natürlich nach einem 2-0-Rückstand, 0-2-Rückstand
zurückgekommen.
Ja, also da war ja auch oftmals so die Frage, wie ist der Spannungsgrad, wie ist die Mentalität? Die haben sie zumindest gezeigt. Es ist noch stotterig, ja, es ist noch bei weitem nicht so, wie man das erwartet und erhofft hat. Aber am Ende des Tages, ich finde auch, erstmal Zeit geben, nicht zu schnell urteilen jetzt.
Und warum ist die Defensive immer noch anfällig? Da sind ja schon Hochkaräter eigentlich auch hinten unterwegs. Mit Süle, mit Schlotterbeck beispielsweise. Auch mit Anton, der vom VfB Stuttgart geholt worden ist.
Eigentlich müsste es von den Namen her deutlich stabiler sein. Aber nochmal, Zeit geben. Und ich finde, vom Eindruck her, wenn ich Schein so beobachte oder höre, hat das analytisch immer einen richtig guten Background und hat ja auch in der Türkei einen guten Job gemacht. Lassen wir dem Jungen Zeit gehen.
Aber wo ist die Achse bei Borussia Dortmund Stand heute? Wenn ich jetzt bei Bayern sehe, die haben jetzt Kane, die haben Musiala, die haben Kimmich. In der Innenverteidigung kristallisiert sich wahrscheinlich noch irgendwie einer raus und haben Neuer im Tor. Dann hat der VfB Stuttgart, die haben den Nübel im Tor, die haben Chabot jetzt zum Chef gemacht, die haben mit Carazor und Stiller eine klare Hierarchie und Unda vorne. Bei Leverkusen ist es ähnlich. Mit Tah, Xhaka, Wirtz, Boniface. Bei Borussia Dortmund sehe ich das in der Form nicht.
Du hast Kobel, dann hast du meinetwegen Schlotterbeck, dann hast
Meinetwegen. Aber Schlotterbeck und der Süle wurde am Anfang so, boah, jetzt ist er fit, dann war er jetzt auf der Bank. Schlotterbeck spielt Innenverteidiger, spielt dann linker Verteidiger. Dann hast du im Mittelfeld mit Pascal Groß und mit Emre Can. Wer ist davon derjenige, um den sich alles drehen soll? Sehe ich nicht. Und davor, Julian Brandt ist für mich nicht derjenige, der eine Mannschaft tragen kann. Das ist jemand, der getragen werden muss, weil er Qualitäten hat, aber ist nicht derjenige, der Leader sein kann. So, und da habe ich schon die Frage, wo sind da die Führungspersönlichkeiten?
Also Mentalität haben wir gerade gehört, hat gepasst, hat auch in Brügge gepasst. Wir waren gegen Frankfurt in der ersten Halbzeit die klar schlechtere Mannschaft am ersten Spieltag. Die waren in Brügge, müssten sie eigentlich 3-0 zurücklegen und gewinnen das 3-0. Das ist vielleicht auch zu viel schön geredet worden, weil da gab es ja auch Probleme. Jetzt gegen Bochum, Mentalität, alles in Ordnung. Die haben sie, wie gesagt, zu Hause, haben auch in Brügge 3-0 gewonnen. Aber wie der Sieg dann zustande gekommen ist, eben aufgrund vieler vergebener Chancen von Brügge, das sind ja alles Dinge, die dann auch für Dortmund im Endeffekt gespielt haben. Frankfurt musste nicht nur das erste Tor machen, die hätten auch noch vor dem 1-0 oder 2-0 hätten sie die große Chance, wo einer von 2 Metern am Tor vorbeischießt oder was. Also die sind im Endeffekt noch nicht gefestigt. Natürlich braucht man Zeit, das ist immer so, aber ja, die Zeit, ja, die dürfen es nicht ausreizen. Also sie müssen im Endeffekt für mich eine klare Nummer, die Nummer 13, 14, das muss klar sein. Und die müssen den Spieler vertrauen. Wer ist der Leader auf der Doppel-6? Ist es Can? Ist es Groß? Ist es vielleicht doch Metscher? Ist es doch vielleicht Sabitzer? Ja. Überall Fragezeichen. Und die Fragezeichen sind natürlich auch in den Köpfen der Spieler.
Also die wirkliche Stammformation bei Borussia Dortmund könnte ich heute gar nicht benennen, wo ich sage, die 8, 9 Leute, die sind auf jeden Fall fix und dann spielt mal der eine links vorne oder der andere rechts vorne.
Guter Punkt.
Und das, glaube ich, führt natürlich auch zu einer Verunsicherung, weil du ja auch als Spieler nicht genau weißt, in welchem Ranking bin ich gerade beim Trainer. Und
Das, glaube ich, könnte schon ein Problem sein.
Also da muss nach eurer Meinung Şahin dann für eine gewisse Klarheit sorgen. Und das ist auch qua Stellenbeschreibung die Aufgabe des Bundestrainers. Und der hat jetzt eine Aufgabe bekommen, die unschöne Begleitumstände jetzt ausgelöst haben, nämlich die Verletzung von Marc-André Ter Stegen. Und da geht es um die Frage, wer soll jetzt vorübergehend die Nummer 1 im deutschen Tor werden? Werden die üblichen Namen genannt? Baumann beispielsweise, der auch bei der Europameisterschaft mit dabei war. Nübel, das wäre dann vielleicht schon eine zukunftsorientierte Entscheidung. Oder vielleicht sogar Manuel Neuer auf Zeit zurückzuholen. Felix, wie ist da die Einschätzung im Netz?
Ich fasse erst mal noch mal kurz zusammen. Also Patellasehne gerissen. Vergangenen Montag wurde Marc-André Ter Stegen operiert. Wird mit Sicherheit monatelang ausfallen. Hängt ein bisschen vom Reha-Verlauf ab, wann es dann genau fürs Comeback reicht. Aber es wird eine Weile dauern. Und wir haben auf Instagram genau diese Frage gestellt. Wer soll im DFB-Team denn sein Nachfolger werden? Und da werden genau diese Namen reingerufen. Baumann, Trapp, aber zum Beispiel auch Ortega oder Artubolo wären so ein bisschen die, ja, ich sag mal, wilderen Varianten. Aber Spieler, die natürlich viel Potenzial haben und auch noch eine Weile spielen können. Und zwei derjenigen haben sich geäußert. Oliver Baumann sagt, das erste Länderspiel wäre ein Riesentraum für mich. Stand ja noch nie zwischen dem Pfosten fürs DFB-Team und irgendwo auch ein Ertrag des Nichtaufgebens der jahrelangen harten Arbeit. Und Kevin Trapp sagt, du musst Leistung bringen, um zur Nationalmannschaft zu kommen und dazu zu gehören. Das ist sicherlich mein Ziel. Also zumindest eine kleine Kampfansage von Kevin Trapp, was die Nummer 1 im deutschen Tor betrifft.
Ja, also Kampfansage, leider auf alle Fälle hat er seinen Ring in den Hut. Den Ring in den Hut, nee, andersrum würde ich sagen. Der Hut in den Ring ist vielleicht besser.
Aber
so,
Ring in den Hut geht auch.
Genau, ja.
Heute dann allerdings.
Genau, also er hat den Hut in den Ring geworfen. Und Emanuel Neuer haben wir gestern, Sebastian Hellmann und Lothar haben das gemacht, gefragt, ob er denn gegebenenfalls zur Verfügung stünde.
Ich bin ja von mir ausgegangen. Das hat überhaupt gar nichts mit Marc zu tun gehabt. Und das andere ist natürlich, dass ich ihm geschrieben habe. Wir hatten einen Austausch gehabt. Ich habe ihm nochmal eine Sprachnotiz auch nach der Operation gesendet. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Und ich glaube, ich kenne am besten diesen Weg, auch nach so einer Verletzung zurückzukommen. Und ich glaube, der Marc, der wird das auf jeden Fall packen.
Und wenn Julian Nagelsmann jetzt nochmal kurzfristig anruft, ob Sie sich nochmal eine Rückkehr vorstellen können für eine Zeit, wie wäre Ihre Antwort?
Dass wir mindestens zwei hervorragende Torhüter haben mit dem Olli, mit auch dem Alex Nübel, dann haben wir Bernd Pleno, dann haben wir Kevin Trapp, der jetzt auch gerade aktuell verletzt ist, also wir brauchen uns keine Sorgen machen.
War das eigentlich eine klare Absage von Manuel Neuer?
Also erstmal vorübergehende Rückkehr. Warum denn? Wir schauen auf 2026. Bis dahin ist der Stegen meiner Meinung nach hundertprozentig wieder da. Der wird diese Saison abhaken müssen, hat die Sommerpause und dann hat er ein Jahr Vorbereitung, das zu sein, was er jetzt schon war, in Nummer 1. Bis dahin habe ich 2, 3 andere Torhüter, wie Nübel und Baumann. Und die kann ich jetzt in den nächsten 6 Länderspielen einsetzen oder 8, weil kurz vor der Sommerpause sind nochmal 2 Länderspiele. Dann bekommen die auch mal ihre Einsätze in der Nationalmannschaft. Und deswegen Manuel Neuer jetzt zurückzuholen. Wäre ja falsch, was ich der Stegen versprochen habe oder dass ich ihn gezeigt habe und Manuel ja von sich selbst gegangen ist. Wenn 3 Monate, ähnlich wie bei Toni Kroos, vor der Weltmeisterschaft wie ein Torwartproblem haben sollte und Bayern München spielt nach wie vor mit Manuel Neuer in der Form, wo er im letzten Jahr war, dann kann ich noch mal zu Manuel Neuer gehen.
Exakt, so würde ich es auch sehen. Ich finde, Manuel hat es perfekt ausgedrückt, hat dann im Übrigen auch Bernd Leno, den ich sehr schätze, noch mal mitgenannt, der in England auch mit sehr guten Leistungen besticht, der hundertprozentig auch eine Alternative sein könnte und auf gar keinen Fall Neuer zurück. Bei allem Respekt, das ist der beste Torwart, den wir jemals hatten in Deutschland und auf der ganzen Welt. Aber das wäre ja auch ein Misstrauen, dass du jetzt den anderen gegenüber dokumentierst. Und was passiert, wenn der Stegen sich noch mal verletzen sollte? Ja, dann, das ist eine Sackgasse, da würde ich auf keinen Fall reinmarschieren.
100% bei Lothar. Ja. Also da gibt es auch nichts hinzuzufügen. Ich finde, wir haben gute Torhüter. Hinten dran hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber Baumann, Nübel, Trapp muss ja auch erst wieder fit werden. Vielleicht versucht Julian Nagelsmann nochmal eine kreative Lösung auf sich dann als Nummer 3. Artubolo, wer weiß es denn? Also, aber Baumann ist so lang bei der Nationalmannschaft, warum soll er jetzt nicht 1, 2, 3, 4 Länderspiele machen? Und Nübel war in der Vorbereitung dabei, auf die Europameisterschaft, warum soll der nicht 1, 2, 3 Länderspiele machen? Also ich finde, da spricht jetzt überhaupt nichts dagegen.
Was wäre denn, wenn jetzt Nübel nominiert würde, der ja potenziell als die zukünftige Nummer 1 gilt, überragend hält? gäbe es dann nicht auch Argumente zu sagen, der soll drin bleiben, auch wenn Testegen naja, wieder fit
wäre? Die Diskussion die werden wir dann im Sommer sicher führen.
Und die wird ja also, eh kommen. Ja, also egal, wer jetzt im Tor steht, der wird ja dann nicht sagen, okay, jetzt habe ich das dreimal oder fünfmal oder wie oft auch immer gemacht. Wir haben alle Spiele gewonnen, ich habe nur ein Gegentor gekriegt.
Genau,
und dann kommt im September 2025 kommt dann Marc-André Testegen zurück. Dann wird er auch nicht sagen, bitte, mach du mal, ja? Also das ist ja immer ein Konkurrenzwettbewerb und es ist immer ein Verdrängungswettbewerb. Und natürlich ist es total bitter für Marc, weil der hat sich so lange hinten anstellen müssen, obwohl er in Barcelona wirklich überragende Leistungen gebracht hat. Und das Thema ist eigentlich gar kein Thema, weil der Julian Nagelsmann hat eine Auswahl von 3-4 Torhütern. Der wird da einen ins Tor stellen beim nächsten Länderspiel und beim nächsten vielleicht einen anderen, um mal zu gucken, wie gehen die auch mit der Situation um, weil es ist was anderes, ob ich auf der Bank bei der Nationalmannschaft bin oder die Nationalhymne höre, wenn ich unter den ersten Elf stehe.
Das heißt also, du glaubst deswegen nicht, dass er sozusagen den er beim nächsten Länderspiel ins Tor stellt, sozusagen als Nummer 1 deklariert, bis Testegen wieder fit
ist? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich würde es als Trainer jedenfalls nicht machen. Ich würde jetzt mal gucken. Also Testegen ist klar die Nummer 1, perspektivisch. Und dann gucke ich mal, wer geht wie mit der Situation denn um? Weil im Zweifel muss der ja irgendwann auch nochmal ins Tor, wenn Testegen dann auch, selbst wenn er fit ist, vielleicht mal verletzt oder ausfällt oder eine rote Karte hat. Oder gibt ja tausend Möglichkeiten, warum ein Torwart mal ins Tor kommt. Manuel Neuer ist nur ins Tor gekommen, weil sich René Adler verletzt hat.
Stimmt, ja.
René Adler war die absolute unumstrittene Nummer 1 und dann hat er sich verletzt, konnte nicht zur WM fahren und seitdem war Manuel Neuer im Tor. Wir wissen gar nicht, wie die Karriere von Neuer sich entwickelt hätte, wenn René Adler sich nicht verletzt hätte.
Was glaubst du, wie wird Nagelsmann entscheiden? Wird es sich zwischen Nübel und Baumann abspielen oder werden Trapp, Leno auch eine Rolle spielen?
Ja, ganz sicher spielen die eine Rolle. Die sollten alle ihre Chancen bekommen, wenn die Leistung stimmt. Aber natürlich, ich würde sagen, in der ersten Reihe steht natürlich Nübel und Baumann.
Wer wäre deine Nummer 1 jetzt?
Ach ja, ich habe jetzt Baumann wieder in Midtjylland gesehen. Also hat er hervorragend gehalten, spielt auch mit. Ich habe da ein bisschen Kopfschmerzen bei dem Verein, wo er spielt. Ja? Immer wieder viele, viele, viele Gegentore. Das ist ja für einen Torhüter ganz sicher nicht so, dass man da selbstbewusst wird. Er spielt Europa League, Nübel spielt Champions League. Ja, hat vielleicht da zurzeit den besseren Verein. Andererseits hat sich Baumann wenig zu Schulden kommen lassen, weil die meisten Tore, die er da bekommt, sind unhaltbar. Also ich würde sagen, gib beiden eine Chance und sehe, wie Thomas gesagt hat, wie sie mit dieser Situation als Nummer 1 im deutschen Tor umgehen, jeweils, wenn sie als Nummer 1 aufgestellt werden.
Mehr und bessere Alternativen kannst du gar nicht haben. Also wie wir in Deutschland
haben. Also nach wie vor sehr gut aufgestellt auf dieser Position.
Luxusproblem. Das war wahrhaftig gesegnet. Ja. Also wir haben es immer gesagt, jetzt dass die Torwartposition nicht die Problemposition ist in der deutschen Nationalmannschaft. Jetzt treten wir den Beweis an.
So, und jetzt sind wir sehr gespannt, Britta, was du mitgebracht hast an Informationen. Wir haben nämlich schon gehört, dass das Spiel, über das ihr gleich ausführlich sprechen werdet, extrem torreich verlaufen ist.
Ja, der Lothar kennt sich aus. Was hat er gesagt? Olli Baumann ist beim falschen Verein, weil er so viele Tore schlucken muss. Also genau da geht's weiter. Werder Bremen führt tatsächlich mit 4-3. Ja. Nachdem die TSG 3-0 in Front war, dann rote Karte und in dem Moment ist das Spiel komplett gekippt. Wobei jetzt 7 Minuten Nachspielzeit, ich habe ja immer ein bisschen Angst, euch das Endergebnis schon so reinzusingen und dann passiert doch noch was. Ja. Tatsächlich Hoffenheim noch hinten raus jetzt am Drücker. Also mal gucken, vielleicht geht noch was, aber in Unterzahl schwierig und damit natürlich auch schwierig jetzt für Rino Matarazzo. Für den man ja immer irgendwie sagt, das nächste könnte schon das letzte sein. Wir haben ja mit Alex Bohnengel eben auch schon gesprochen, der auch gesagt hat, schwierig.
Also das ist das vorläufige, noch nicht amtliche Endergebnis.
So sieht's
und
aus.
Bei den XXL-Highlights werden wir das dann gleich gemeinsam mit Mirko Slomka ausführlich besprechen und erfahren. Vielen Dank, Britta. Ich glaube, 30 Sekunden haben wir noch, Lothar. Stichwort Werder Bremen. Darf ich die Geschichte anspielen?
Ja.
Italiener?
Ach so, Lampe. Ja, völlig, gerne.
Gerne. Ja. Wie war die?
Ja, du kannst dir erzählen. Nein, wir waren letztes Mal in Bremen und ich habe seit Wochen schon eine Tischlampe gesucht zu Hause. Und im Restaurant steht eine Tischlampe, die ich mir genau so vorgestellt habe. Und dann habe ich gefragt, wo er die gekauft hat. Ja, dann hat er gesagt, 2 Straßen weiter. Dann sage ich, ja, die Geschäfte sind ja schon zu am Samstagnachmittag. Kann ich die vielleicht mitnehmen? Und sagt er, ja, hat so und so viel gekostet, kannst du mitnehmen. Habe ich das Geld auf den Tisch gelegt und habe die Tischlampe mitgenommen.
Und hast du jetzt zu Hause stehen?
Steht zu Hause bei mir in der Wohnung.
Wunderbar. Ich war dabei, die Geschichte stimmt.
Du hast keine Tischlampe mitgenommen.
Ich habe keine mit.
Du bist gut versorgt mit Tischlampen zu Hause. Wunderbar. Also dann haben wir jetzt also einmal einen ganz großen Kreis geschlagen. Vielen lieben Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Gleich geht's weiter mit den XXL Highlights. Schönen Sonntagabend nochmal. Es ist gut. Tschüss und auf Wiedersehen.